Wir möchten über das Laubhüttenfest Gemeinschaft haben gerne und den Zusammenhang mit den Opfern. Zuerst einmal, wenn ihr im 3. Mose, im 2. Mose, im 5. Mose über die Feste lest, sie werden sehr oft wiederholt in den Büchern Mose. Diese Feste sind tatsächlich sehr wichtig. Das Wichtigste bei der Anbetung, bei der Zeremonie, der Durchführung der Anbetung im Alten Testament. Wenn du die Feste wegnimmst und die Opfer, die Priesterschaft, was gibt es dann noch in der Bibel? Nichts gibt es da noch. Wirklich. Überlegt. Jeden Tag, wenn ihr die Schriften lest, möge der Herr unsere Augen öffnen. Was ist deine Last? Wie können wir weitergehen in der Anbetung? Wenn ihr Jerusalem wegnehmt, den Tempel wegnehmt, die Priesterschaft, das Halten der Feste und die Opfer und dann natürlich das Reich. Was gibt es dann noch in der Schrift, der Bibel? Nichts mehr. Dann gibt es in der Bibel nichts. Wir brauchen die Führung, die Leitung des Heiligen Geistes, den Geist der Weisheit, der Offenbarung, des Verständnisses, um dies zu sehen. Ohne diese haben wir nichts. Möge der Herr eure Augen öffnen, zu sehen, wie wichtig diese alle sind. Ja. Wenn ihr über die Feste lest, alles, was die Bibel uns zeigt, wie wir die Feste halten, ist immer mit den Opfern verbunden, der Darbringung. Vom Passafest bis zum Laubhüttenfest gibt es so viele Opfer. Wenn du die Geschichte liest, ich habe es selber nie gezählt, aber allein die Lämmer im ganzen Jahr, die da geopfert werden von Gottes Volk, mehrere hunderttausende, allein Lämmer.
Das
ist ganz erstaunlich. Der Tempel Gottes. Im Tempel haben die Opfer nie aufgehört. Die täglichen Opfer, die monatlichen, die Sabbatopfer, all die Feste. Wenn du die zusammenzählst, es nimmt immer zu. Morgens und abends ist das tägliche Opfer. Am Sabbat noch mehr Opfer. Dann am Neumond noch mehr Opfer. Und bei den Festen, bei jedem Fest noch mehr Opfer. Liebe Güte, ihr müsst sehen, die Opfer, die Gott dargebracht werden, hören nie auf. Manche fragten mich, was ist das tägliche Brandopfer, für was ist das? Das ist nicht zur Anbetung, sondern um die Priester zu erinnern, dass der Tempel nicht für sie ist, sondern für Gott. Und die Priesterschaft ist um Gottes Willen da. Wir sind nicht für uns. Wir dienen Gott nicht, weil wir das gerne tun oder als Beruf. Nein, es ist alles um den Willen des Vaters zu tun. Es ist nicht für uns, sondern für Gott. Wir gefallene Menschen haben alle ein Problem. Vielleicht wollen wir anfangs Gott dienen und sind für Gott. Vielleicht sind wir im ersten Jahr immer noch für Gott. Aber dann sind wir mehr und mehr für uns selbst. Nach dem zweiten, dritten Jahr, besonders die, die die Gemeinde führen, am Anfang ist unser Herz rein für Gott, aber allmählich, langsam sind wir für uns selber. Immer mehr. Am Anfang war es noch gut, aber während die Zeit vergeht, ändern wir uns. Wir haben vergessen, dass wir für Gott sind, nicht für uns selbst. Wir möchten Macht. Wir möchten eine Position. Wir möchten Ansehen von der bei den Menschen angesehen sein. Und zum Schluss werden wir die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hohen Priester und die Ältesten. Und wir sind beleidigt, wenn man nicht auf uns hört. Wir verlangen Respekt. Wir beginnen, die Geschwister zu kontrollieren. Wir mögen gerne hoch erhoben, hoch angesehen werden. Das ist tatsächlich passiert. Unter den Juden im Tempel, sie entscheiden über alles. Jeder muss ihnen zuhören und gehorchen. Deshalb brauchen wir das tägliche Brandopfer, morgens und abends, um uns zu erinnern. Ich diene Gott nicht für mich selber, sondern um das zu tun, was Gott von mir möchte. Das ist das Brandopfer. Ich habe in der Vergangenheit gesehen, als wir noch jung waren, waren wir alle so brennend fürs Gemeindeleben, für die Gemeinde. Brennend für Gottes Plan und Vorsatz. Wir lieben das Wort, wir lieben den Herrn. Aber 3 Jahre später, 4 Jahre, haben wir uns geändert. Das ist unsere vergangene Geschichte. Und es ist sehr leicht, da hineinzufallen. So, wo ist am Ende der Herr? Wir sind wie Laodicea. Wir sind drin und der Herr ist draußen. Wir denken, wir sind schon in Ordnung. Oder wir sind wie Sardes, tot. Oder wie die Gemeinde in Ephesus. Wir haben die erste Liebe verlassen. Oder oder wir werden weltlich. Und die Nikolaiten kommen auf. Balaam, die Welt, Geld, Organisation findet seinen Eingang, weil wir nicht den Herrn als unser Brandopfer kennen und wir nicht die Feste halten. Jetzt rede ich von den Festen andererseits. Wir werden traditionell. Danke, Herr. Du bist gestorben für uns und du vergießt sogar Tränen, aber nur an dem einen Tag, Sonntag. Was du dann Montag bis Samstag machst, weiß ich nicht. Was denkst du, was der Herr empfindet, wenn du nur einmal kommst am Sonntag mit ein paar schönen Liedern? Montag bis Samstag leben wir dann unser eigenes Leben. Wir sind für die Welt, für unser Geschäft, für uns selber. Wir haben Kapitel 1 in Jesaja, wo der Herr sagt, ihr habt euch gar nicht um mich gekümmert, ihr kennt mich nicht. Ja. Deshalb sagt der Herr, ich schaue eure Opfer darum nicht einmal an. Und euer Gebet höre ich gar nicht. Weil keine Wirklichkeit davon da ist in eurem täglichen Leben. Alles, was sie taten, war nur ein Ritual, so wie Maleachi sagt. Die ganze Priesterschaft war gefallen. Sie bringen dem Herrn einfach irgendetwas. Sie sind für sich selbst. Der sagt, wo ist meine Ehre? Meine Furcht, meine Ehre. Überlegt mal, denkt an eure Versammlungen bei euch. Ist der Herr damit zufrieden und froh? Ich glaube nicht mal, ihr seid zufrieden. Santi hier. Bist du, Santi, nach dem Tag des Herrn froh und zufrieden über die Versammlung? Ich sehe gerade Chidishang vor mir auf dem Bildschirm. Können wir wirklich sagen, wir sind froh und völlig zufrieden, voll der Wirklichkeit, des Genusses der Wirklichkeit Christi? Und das begleitet uns die ganze Woche und stärkt uns in unserem täglichen Leben. Was kann ich sagen? Wenn wir unseren Zustand vor dem Herrn betrachten, dann müssen wir ihm sagen, Herr, verändere mich, ich möchte verändert werden. Genießen wir wirklich? Wir haben das Wort genießen sehr oft benutzt und es ist nur ein Wort geworden, aber es war kein Genuss da. Dann bist du nämlich wirklich froh und zufrieden und glücklich, wenn du genießt. Ja. Heute sind wir in ein koreanisches Restaurant gegangen mit meiner Tochter, Schwiegersohn und Enkelin. weil wir einen Geburtstag gefeiert haben. Nicht meinen, aber es hat wirklich, es war gut schmeckendes koreanisches Essen. Viele kleine Schälchen und schöne Tofu. Wunderbares koreanisches Essen. Es erinnerte mich an meine Zeit in Korea. Das ist Genuss. Wir haben das wirklich genossen. Sharon, du warst auch da. Stimmt's? Hast du es genossen? Es ist zufriedenstellend. Das ist physische Zufriedenstellung. Aber was ist mit der geistlichen Zufriedenstellung? Genießt du wirklich? Was genießt du denn? Die Feste zu halten, ist die Wirklichkeit Christi zu schmecken und alles, was er für uns vollbracht hat. Der wahre geistliche Genuss ist nicht nur Sonntagmorgens in der Versammlung, sondern jeden Tag im Alltagsleben. Selbst in den kleinen Dingen, die du tust, kannst du sagen, nein, das bin nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte alles mit Christus tun. Das war Paulus' Erfahrung der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Es heißt nicht, dass wir emotional werden, oh, er ist für mich gestorben, sondern ich bin mit ihm gestorben. Das ist sehr wichtig. Sonntagmorgens sind einige in der Vergangenheit sehr gefühlsbetont gewesen, Tränen, Herr, du bist für mich gestorben, Herr, du bist durch so viel Leiden gegangen. Sie hatten Tränen. Aber nach dem Tisch des Herrn, dann veränderst du dich. Und auf einmal sind sie fröhlich. Und sie haben das schon vergessen, was Christus für sie gelitten hat. Nein, wir brauchen die Wirklichkeit. Der Herr möchte nicht, dass wir um ihn weinen. Als er am Kreuz hing, haben die Frauen dort geweint. Und er sagte, weint nicht um mich, weint um euch selber. Wir sollten sagen, lobe den Herrn, nicht mehr lebe ich. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin befreit, frei von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Wenn du das in deinem täglichen Leben sagen kannst, Halleluja, dann genießt du wirklich die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Ja, er hat den Tod überwunden. Er hat etwas Wunderbares vollbracht. Er hat Satan besiegt, den Tod überwunden und alle Mächte und Gewalten. Und du weinst? Es ist ein siegreicher Tod. Er hat die Sünde der Welt hinweggenommen. Er hat Satan überwunden. Am Kreuz hat er alle dämonischen Mächte und Gewalten entwaffnet. Das war ein wunderbarer, überwindender und erobernder Tod. Es hängt alles davon ab, ob wir die Wirklichkeit der Feste erfahren und genießen oder nicht. Das ist wunderbar. Und das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Der Herr sagt, es ist das Blut des neuen Bundes. Durch seinen Tod am Kreuz hat er den neuen Bund eingeführt. Der Hebräerbrief sagt, er ist der Mittler des neuen Bundes. Sein Blut spricht mehr und besser als Abels Blut. Das sehr kostbare Blut wurde vergossen, unsere Sünden hinwegzunehmen, zu vergeben. Das ist der neue, lebendige Weg, wie du in das Allerheiligste hineingehen kannst. Nicht der Weg des alten Bundes mit dem Tierblut, dadurch kannst du nicht hineingehen. Durch das Tierblut. Aber im neuen Bund ist ein neuer Weg. Kein toter, ein lebendiger Weg. Im alten Bund war kein Leben. Aber dies ist ein neuer, lebendiger Weg, ins Allerheiligste hineinzugehen. Wie oft gehst du hinein? Unsere Herzen besprengt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser, dem Wasser des Geistes. Vielleicht hast du nie gebetet, Herr, wasch meinen Leib mit dem reinen Wasser des Geistes. Aber das sagt uns Hebräer 10. Wir müssen alle lernen, wie wir diese wunderbaren Feste halten. Sie sind wirklich wunderbar. Und dadurch können wir vor dem lebendigen Gott erscheinen, um sein Reden zu uns zu hören. All diese wunderbaren Feste, auch die Auffahrt Christi. Das kann ich nicht mal euch erklären. Paulus spricht in Epheser 1 von der überragenden Größe der Kraft, die in Christus wirken ließ. Die ist jetzt, wirkt jetzt in uns. Er hat Jesus von den Toten auferweckt und ihn über alles hoch den Himmel niedergesetzt, auf dem Thron. Hat das nichts mit dir zu tun? All dies ist für unseren Genuss und für unsere Erfahrung im täglichen Leben, im Gemeindeleben, in der Gemeinschaft miteinander, sogar im Familienleben. Und es ist jeden Tag neu. Frisch. Wenn du Speise isst, muss es frisch sein, obwohl es vielleicht die gleiche Speise ist. Aber du kannst keine Speise essen, die vor 2000 Jahren gekocht wurde. Obwohl der Herr vor 2000 Jahren gekreuzigt worden ist, muss es doch heute ganz frisch sein für dich und mich, so als ob er frisch geschlachtet wäre.
We all need to enjoy and experience
Wir müssen alle diesen Christus genießen und erfahren, jeden Tag von Neuem frisch. All diese Feste sind so nötig in unserem Alltagsleben. Und es muss in uns wachsen. Wenn es nicht in uns arbeitet, wächst und verändert, dann stimmt was nicht.
So, all of the wonderful works accomplished by the Lord Jesus,
die wunderbaren Werke, die der Herr Jesus vollbracht hat, müssen wir alle in Frische erfahren, was er getan hat, erfahren durch den, heute durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist die Grundlage für unsere Darbringung der Opfer zum Vater.
So, both of these, the feasts and the offerings,
die Feste, sowohl als die Opfer, gehören zusammen.
Last time I mentioned to you, right?
Ich habe euch das letzte Mal gesagt, wie eine Münze mit zwei Seiten ist das. Ich habe hier keine Münze. Das hier hat nur eine Seite. Das ist ein Untersetzer. Aber es verhält sich wie bei einer Münze mit zwei Seiten. Eine Seite sind die Feste, und wenn du es rumdrehst, sind da die Opfer. Wenn du die Feste nicht genießt, wirst du keine Opfer haben, die du dem Vater bringen kannst. Wenn du dieses wunderbare Brot vom Himmel nicht genießt, das Fest der ungesäuerten Brote, wie kannst du dann ein Speisopfer bringen? Die wunderbare, vollkommene Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus als Speisopfer für den Vater. Das ist dann unmöglich. Der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot vom Himmel gekommen. Das ist seine Fleischwerdung. Er wurde dieser vollkommene Mensch. Der Sohn des Menschen ohne Sünde und voller und vollkommen, um Gottes Willen zu erfüllen. Diese wunderbare Menschlichkeit muss unsere gefallene Menschlichkeit ersetzen. Durch Tod und Auferstehung hat er den neuen Menschen geschaffen. Und er hat den alten Menschen gekreuzigt. Fragt euch. Ich frage mich. Ich stelle mir die Frage. Bin ich mir täglich bewusst dessen, dass ich den neuen Menschen anziehe? Bist du dessen bewusst, den neuen Menschen zu leben?
Die
Geschwister in der Gemeinde, ziehen sie den neuen Menschen an? Oder sind wir noch im alten Menschen und streiten miteinander? Wie steht es um die Beziehung zwischen Ehemann und Frau? Ist das im neuen Menschen oder der alte Mensch? Ihr habt alle schon viele Jahre Versammlungen gehabt. Ihr solltet das merken, ob es der neue Mensch oder der alte ist. Woche um Woche, Jahr um Jahr. Wenn es die gleiche alte Geschichte ist, dann ist es nicht der neue Mensch. Paulus sagt, der neue Mensch wird Tag für Tag erneuert. Bist du, werde ich Tag für Tag erneuert? Natürlich, der äußere Mensch verfällt. Wir werden älter, alle. Ich sehe Sancti da. Du wirst älter, ich auch. Der äußere Mensch wird verfällt, aber was ist mit dem Inneren? Wird der von Tag zu Tag erneuert? Wird er stärker? Sind wir siegreich in Christus? Das gehört alles zu der Wirklichkeit der Erfahrung der Feste. Und das, all dies ist für unsere Vollkommenheit. Den alten Menschen ausziehen, den neuen an. Für unsere Vervollkommnung. Wenn du selbst keine Veränderung bei dir merkst, das ist keine gute Nachricht.
Talking about keeping the feasts.
Das Fest der ungesäuerten Brote halten. Sagst du dem Herrn jeden Tag, Herr, ich möchte, dass aller Sauerteig aus meinem Herzen rauskommt. Alles, was dort versteckt ist noch. Alle verborgenen Steine und Dornen, all die schrecklichen Dinge wie Begierde, Götzendienst, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen. Und all dem, Herr, will ich, all das will ich loswerden. Der Herr kommt bald. Wir möchten vollständig geheiligt werden. 1. Thessalonicher 5, Geist, Seele und Leib, dass sie tadellos sind vor ihm, wenn er kommt. Das sind alles die Erfahrungen und die Wirklichkeit dessen, die Feste zu halten.
So, now we come. Let me take a look at the time. Okay, now we come to talk about the feast of the tabernacle.
Jetzt kommen wir zum Fest, zum Laubhüttenfest. Das ist das letzte von den sieben.
And it's called the feast of the ingathering.
Das Fest des Einsammelns.
Praise the Lord, yeah.
Lob den Herrn.
Es
soll uns an Offenbarung 14 erinnern.
Und
die Ernte. Es fängt eigentlich schon in Kapitel 12 an. Zusammen mit der Trompete, mit der Posaune. Ich habe in der Konferenz gesagt, im Neuen Testament sind die Trompeten oft erwähnt, meistens, nicht immer, aber fast immer, mit dem zweiten Kommen unseres Herrn Jesus zu tun. Die Auferstehung von den Toten bei der letzten Trompete. Eine Warnung, dass der Herr bald kommt. Auch sollten wir heute die Trompete blasen. Wir müssen diese Last haben, die Wahrheit anderen mitzuteilen. Unsere Lippen sind die wunderbarste Trompete von allen.
We are the living trumpets.
Wir sind lebendige Trompeten. Besonders heute, ob es in Korea ist, Südostasien, Thailand, hier in Nordamerika, in Europa, Afrika, überall müssen wir die Posaune blasen. Den Ungläubigen müssen wir das Evangelium predigen. Besonders heutzutage. Zur Zeit und zur Unzeit. Das heißt immer. Und den Christen müssen wir die Wahrheit mitteilen. Das Evangelium ist nicht nur ein Evangelium der Errettung, sondern das Evangelium des Reiches. Das ist das erste Evangelium im Buch Matthäus. Das Reich ist nahe gekommen. Besonders heute. Viele Christen ist das Reich egal. Es ist ihnen gleichgültig. Wir können es ihnen nicht vorwerfen. Sie wurden nicht anders gelehrt. Ihnen wurde nicht von Anfang an vom Reich erzählt. Du, Jenny und viele andere von euch, ihr wart in der Errettungsgruppe. Lange Zeit. Wie lange? Mehr als 20 Jahre. Hast du da jemals von Zion gehört? Das vom Evangelium des Reiches? Nein. Und vielen geht es genauso wie dir. Wenn wir sie lieben, wenn wir Gott dienen, gemäß seinem Weg, sollten wir ihnen das Evangelium des Reiches mitteilen. Das müssen wir, das sind wir ihnen schuldig. Die letzten drei Feste haben alles zu tun, ganz über das Kommen des Herrn. Wir müssen die Menschen warnen. Wir müssen ihnen die Wahrheit sagen, was passieren wird. Sage nicht, das ist egal. Nein, es ist sehr wichtig, die Wahrheit ihnen mitzuteilen. Dann gibt es den Versöhnungstag. Wenn ihr die Juden fragt, wie sie den halten, dann werden sie es euch sagen. Sie werden sagen, was sie an dem Tag tun. Sie werden sich selbst prüfen. Deswegen müssen sie ihre Seele kasteien. Der Herr kommt. Bist du bereit? Dafür musst du dich selbst prüfen. Was musst du prüfen? Deinen augenblicklichen Zustand. Da gibt es viele Aspekte. Dein Herz. Herr, lass dein Licht in mein Herz scheinen. Der Herr muss dein Herz erforschen. Du musst deinen Zustand kennen. Du musst Buße tun. Deine Seele kasteien. Wie lebst du in deinem Alltagsleben? Was ist deine Beziehung mit ihm? Und was ist mit deiner Beziehung zu den Geschwistern, zu den Heiligen? Lasst uns prüfen. Herr, scheine mit deinem Licht in mein Herz. Wir alle brauchen diesen Versöhnungstag, um vollkommen eins mit Gott zu sein, um völlig mit Gott versöhnt zu sein. Das ist sehr wichtig. Weil wir alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen. Ich weiß, wir alle lieben es, den Herrn bald kommen zu sehen. Aber das Erste, was dann passieren wird, ist das Gericht. Selbst der Apostel Paulus fürchtete sich davor. Er nannte es den Schrecken des Herrn, weil wir so viel getan haben. Wir sind immer noch fleischlich. Unser Zustand ist nicht richtig vor Gott. Aber wir haben keine Angst vor Gott. Wir fürchten ihn nicht. Erinnert Hebräer 12. Wir müssen Gott wohlgefällig dienen. Mit Ehrfurcht, mit Gottesfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Nicht nur für die Menschen in der Welt, für die Ungläubigen, sondern für uns. Denkst du, du kannst dem Herrn einfach nur so dienen? Nein, du musst fragen, Herr, ist dies wohlgefällig vor dir? Ich möchte nicht einfach nur etwas für Gott machen. Ich möchte ihn fragen, ist dir dies wohlgefällig? Was ich tue, wie ich diene. Was sagst du? Was denkst du, Herr? Gefällt es dir wohl? Tue ich es durch Christus, im Geist? Oder geschieht es aus meinem Selbst, meiner eigenen Vorstellung? Vor ein paar Tagen hatten wir einen Gast, dieser wunderbare Heilige, zwang mich dies und das zu tun und sagte, warum gehst du nicht zu der und jener Gruppe? Und ich habe gesagt, es ist nicht, dass ich das nicht tun will. Ich muss den Herrn fragen. Wenn er das sagt, dann gehe ich dahin. Aber wenn nicht, gehe ich nicht. Ich tue es nicht, weil jemand mir sagt, ich soll gehen und dienen. Unser Dienst muss durch ihn geschehen. Muss Gott wohlgefällig sein. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen also diesen Versöhnungstag, um das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Wir tun so viel für Gott, vieles in der Gemeinde, aber wir fragen nie, Vater, ist dir dies angenehm, wohlgefällig? Was er will, dass wir tun, machen wir nicht. Aber wir tun viel von dem, was er nicht will, dass wir tun. Jahr um Jahr tun wir Sachen für Gott. Aber wir fragen nie, Vater, bist du zufrieden? Bist du froh darüber? Möchtest du, dass ich dies tue? Wenn nicht, dann tue ich es auch nicht. Aber ist es von dir, dann hilf mir, es zu tun durch dich, durch den Heiligen Geist. So wie unser Herr, als er auf der Erde war, hat er niemals etwas von sich aus gemacht. Paulus, Petrus, Johannes, die Apostel hatten dies auch geübt, nie etwas aus sich selbst heraus zu tun. Und durch sich selbst. Wir müssen das alle lernen. Darum brauchen wir diesen wunderbaren Versöhnungstag. Für die Juden ist es nur einmal im Jahr, ein Tag. Für uns ist es jeden Tag. Nicht nur einmal im Jahr. Die ganze Zeit. Deshalb sagt Paulus, werdet versöhnt mit Gott in 2. Korinther 5. Lasst euch versöhnen mit Gott. Weil die Gemeinde in Korinth viele Probleme hatte. Sie waren nicht einmal mit sich selbst versöhnt, miteinander. Das ist nicht gut. Daher sagt Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott.
So let us learn this wonderful
lasst uns also lernen, diesen wunderbaren Tag der Versöhnung mit Gott zu halten. Besonders vor dem Laubhüttenfest. Lasst euch versöhnen mit Gott und untereinander.
Es ist gut, exercise in our heart.
Es ist gut, wenn wir uns üben, nichts in unserem Herzen zu haben gegen irgendjemand oder irgendetwas. Das ist gut. Selbst wenn man dich beleidigt hat, das macht nichts. Es macht nichts, selbst wenn sie dich beleidigt haben. Unser Herz muss bewahrt bleiben. Das heißt nicht, dass wir mit allem einverstanden sind und mitmachen, nein. Aber unser Herz muss bewahrt bleiben. Wir müssen unser Herz weit machen. Paulus sagte das. Er sagte den Heiligen in Korinth, in euren Herzen ist es eng mir gegenüber, aber mein Herz ist weit, hat sich geweitet euch gegenüber, hat mein Herz weit gemacht. So wie Gott, Gottes Herz ist so groß. Wenn Gottes Herz so eng wäre, dann würde keiner von uns überleben. Ich hätte nicht überlebt. Mein Herz ist sehr eng. Wir müssen also besonders heute lernen, haltet das Fest der Versöhnung, den Versöhnungstag. Lob den Herrn. Das ist ein wunderbares Fest für uns. Mit diesem Hintergrund kommen wir zum Laubhüttenfest. Die Juden wissen das vielleicht nicht, aber wir wissen, dieses Fest ist das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die letzten Feste und am klarsten und direktesten, was dieses Fest mit dem zweiten Kommen des Herrn zu tun hat, ist in Sacharja 14. Gehen wir zu Sacharja 14. Am Ende. Dieses Kapitel redet vom Kommen des Herrn. Das ist ganz gewiss, dass der Herr hier kommt. Und dann richtet er sein Reich dort in Jerusalem auf. Ab Vers 16. Es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen, das ist unser Herr, der König der Könige, der Herr Jesus, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Es wird keine Speise mehr geben, nichts wird wachsen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, denken, oh, das geht schon, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter und für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Hier ist dreimal das Laubhüttenfest erwähnt, mindestens. Die ganze Welt wird kommen müssen. Und Jerusalem wird dem Herrn heilig sein. Vers 21, jeder Kochtopf in Jerusalem wird dem Herrn heilig sein. Alle, die opfern wollen, werden kommen und davon nehmen und darin kochen. Und es wird keinen Kanaaniter mehr im Haus des Herrn der Heerscharen geben an jenem Tag. Wir sehen hier, dass das Laubhüttenfest sich auf das tausendjährige Reich bezieht. Ja. Dieses Fest Sukkot ist das Fest des Einsammelns oder der Laubhütten. Und da müssen sich alle freuen. Das ist eine Anordnung Gottes. Die ganze Nation muss sich freuen, fröhlich sein, den Herrn loben. Sie tanzen. Nicht tanzen, weil sie es gerne tanzen, sondern aus Freude, weil sie fröhlich sind und sie hüpfen. Aber ehe sie sich freuen, erinnere, sie werden trauern, wenn sie den Herrn sehen. Sie werden wehklagen, die 12 Stämme. Und sie sehen werden, oh, er ist der Messias. Wir haben den Messias getötet, auf den wir so lange warten. Wir haben ihn gekreuzigt. Zacharja spricht auch davon, dass die 12 Stämme über ihn wehklagen werden, weil sie erkennen, oh, wir haben den Messias gekreuzigt. Aber beim Feiern des Festes der Laubhütten müssen sich alle freuen, weil der Wiederkommen des Herrn so wunderbar ist. Er bringt das Reich auf diese Erde. Sie werden Hosanna singen, den Herrn loben. Das ist ein sehr fröhliches Fest. Wie wir erwähnt haben, es gibt da so viele Opfer. Die meisten Opfer von allen Festen sind hier am Laubhüttenfest. 7 Tage lang. Wunderbar. Ein großes Fest. Ein fröhliches Fest. Natürlich, denn der Herr kommt zurück. Nach der Bibel gibt es 2 Kommen des Herrn. Sein erstes Kommen und das zweite. Ich glaube, selbst in Hebräer 9 heißt es, er spricht es davon. Ganz am Ende. Vers 28. Christus ist ein für alle Mal geopfert worden, um die Sünden vieler zu tragen. Das ist das erste Kommen. Und denen, die sehnlich auf ihn warten, wird er ein zweites Mal erscheinen. Er wird also zum zweiten Mal kommen. Aber diesmal nicht, um für die Sünden zu sterben. Es hat da nichts mit Sünde zu tun, sondern es ist zur Errettung, zur vollen Errettung. Auf diese Errettung warten wir in Römer 8, die volle Erlösung unseres Leibes, die Umwandlung unseres Leibes. Wir werden völlig umgewandelt werden. Wir werden uns alle freuen, wenn wir an diesem wunderbaren Reich teilhaben. Eine Hochzeit für 1000 Jahre, das ist zu wundervoll, wenn wir qualifiziert sind. Und ich hoffe, dass wir alle qualifiziert sein werden. Erinnert die 10 Jungfrauen, die Weisen, die Klugen gingen in die Hochzeit ein, aber die Törichten durften nicht eingehen. Wenn wir in das Reich eingehen zum Hochzeitsfest, werden wir jubeln. Aber wenn nicht, dann wird es Weinen, Heulen und Zähneklappen geben. Lasst uns unsere Wahl treffen. Was möchten wir? Das Hochzeitsfest genießen oder in die äußere Finsternis geworfen werden, wo Heulen und Zähneklappen ist? Wir haben diese 2 Wahlmöglichkeiten. Und ich glaube nicht, dass wir die zweite wollen. Wir wollen alle die erste Wahl. Deshalb müssen wir heute Christus gewinnen. Das Fest der Laubhütten ist ein wunderbares Fest zur Erinnerung an das zweite Kommen des Herrn. Das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote spricht vom ersten Kommen des Herrn im Besonderen. Deshalb hat der Herr all die vier ersten Feste erfüllt. Fleischwerdung, Kreuzigung, Auferstehung, Auffahrt. Mit dem hat er die bei seinem ersten Kommen erfüllt. In seinem zweiten Kommen wird es kein Leiden mehr geben. Das heißt, siehe, er kommt schnell, ich komme schnell und die Belohnung mit mir. Um jedem nach seinen Werken zu geben. Das zweite Kommen des Herrn ist Grund für uns zu freuen und fröhlich zu sein. Für die, die sehnlich auf ihn warten, sie werden mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Ich habe schon mit vielen Christen gesprochen. Sie möchten den Herrn gern kommen sehen, aber sie sagen, ich bin noch nicht bereit, ich fürchte mich. Wenn du dich fürchtest, dann sagst du, Herr, bitte komm noch nicht, ich bin noch nicht bereit. Und manche Christen sagen, oh, ich bin gerettet, ich gehe in den Himmel, wenn der Herr kommt. Das ist eine andere Vorstellung. Sie haben keine Ahnung, dass wir vollkommen gemacht werden müssen, bereit, ohne Tadel und heilig bei seiner Wiederkunft. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Passa und dem Laubhüttenfest. Das Passa erinnert die Menschen an das, was er getan hat, um sie aus Ägypten zu erretten. Aber das Fest der Laubhütten, wo man in Hütten, in Zelten lebte, das sollte sie nicht daran nur erinnern, dass sie aus Ägypten herausgekommen sind, sondern es ist eine Reise zum Ziel, dem guten Land. 40, das bedeutet Prüfung. Die Israeliten wanderten 40 Jahre durch die Wüste. Gott hat sie dort getestet, geprüft. Und sie haben auch Gott getestet und so viele Probleme für ihn verursacht. Es ist eine Zeit der Prüfung. Um sie daran zu erinnern, dass sie ins gute Land gehen, das ist das Ziel. Hebräer 4 sagt uns, sie sind nicht in das gute Land gekommen wegen des Unglaubens. Sie waren so rebellisch. Sie murrten gegen Gott und beschwerten sich, beklagten sich immer. Viele von ihnen wollten sogar nach Ägypten zurückkehren. Sie klagten sich bei Gott, oh, du hast uns aus Ägypten herausgebracht, nur um zu sterben. Und während der Reise durch die Wüste 40 Jahre lang haben sie immer noch ihre alten Götzen mitgeschleppt, ihre Lieblingsgötzen. Und sie waren gerade aus Ägypten raus und dann fingen sie schon an, das goldene Kalb anzubeten. Deswegen haben sie die Priesterschaft verloren. In Hütten zu leben, das Fest Sukkot, das heißt im Hebräischen Hütten. Wir müssen heute in Hütten leben und nicht nach unserem eigenen Komfort gehen. Das heißt nicht, wir dürfen gar nichts haben, aber wir sind wie Abraham. Alles ist nur zeitlich. Wir wohnen in Zelten. Das Passa erinnert Gottes Volk an das Lamm, das für sie geschlachtet wurde, um sie aus der Sklaverei Ägyptens herauszubringen. Aber in Zelten zu leben, Hütten, erinnert uns daran, dass wir nicht die Welt lieben, denn wir sind herausgekommen. Und wie Abraham zu sein, wir schauen nach dieser Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Bauer und Architekt Gott ist. Liebt nicht die Welt, wie Johannes, 1. Johannes 2 sagt. Noch die Dinge in der Welt. Es bedeutet nicht, du sollst dein Haus verkaufen und wie die Obdachlosen auf der Straße leben. Nein, nein. Aber in unserem Herzen müssen wir uns rein bewahren von der Welt. Sonst werden wir das Reich nicht erben. Gehen wir zu 2. Petrus 3. Hat uns Petrus in Vers 10 gesagt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Krachen zergehen, die Elemente werden vor Hitze brennen und sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Alles wird verschwunden sein. Denk nicht so hoch von den Dingen dieser Erde. Brauchst es nur, um zu leben. Wir danken, dass Gott uns so viel gegeben hat. Das ist gut. Das ist okay. Es sollte uns aber nicht beschäftigt halten. Es ist nur für unseren Lebensunterhalt. Das ist gut. Denk nicht, Abraham hatte nichts. Nein, er war reich. Er war von Gott gesegnet. Aber er wohnte in Zelten. Weil wir nur Pilger sind. Wie ein Reisender. Wenn du nur auf Reisen bist, gehst du in ein Hotel jeden Tag. Ich war mal eine Woche in Singapur. Da kaufe ich kein Haus, sondern ich gehe ins Hotel. Weil wir nur vorübergehend da sind. Das ist nicht unsere Heimat. In Hebräer 13 heißt es, Wir haben keine bleibende Wohnstätte auf dieser Erde. Das ist alles nur zeitweilig. Selbst dieses irdische, unsere irdische Hütte ist nur ist zeitlich begrenzt. Wir müssen uns auf diese himmlische Stadt freuen, das himmlische Jerusalem, der himmlische Berg Zion. Das Reich Gottes, Zion. Nachdem all dies so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr da sein, 2. Petrus, in heiligem Wandel und Göttlichkeit, indem ihr die Ankunft von Gottes Tag erwartet und beschleunigt. Lob den Herrn, wir können das, den kommenden Tag Gottes beschleunigen, uns vorbereiten. In Offenbarung 14 wartet der Herr auf die Erstlingsfrüchte. Je mehr von dieser Zahl der Erstlingsfrüchte erfüllt werden, je mehr diese Zahl erfüllt wird, desto schneller wird der Herr wiederkommen. Wenn du den Tag des kommenden Herrn beschleunigen willst, dann werde am besten schnell vollkommen gemacht. Lerne, die Feste des Herrn zu halten, in Wirklichkeit, in einer noch reicheren Weise. Jeden Tag mehr von Christus gewinnen. Sei willig, mit ihm zusammenzuwirken, zusammenzuarbeiten. Diese Zahl muss erfüllt werden. Ermutigt einander, ermutigt andere Christen, Teil der Erstlingsfrucht zu werden. Wir haben nicht viele Geschwister in Fountain Valley, aber alle, die kommen, möchten eine Erstlingsfrucht sein. Zumindest jeden, den ich in Fountain Valley kenne, die möchten Erstlingsfrucht werden. Wir müssen anderen helfen, das zu sehen. Wir müssen Erstlingsfrüchte werden. Wir müssen entrückt werden, aber nicht nur entrückt, sondern als Erstlinge entrückt. Vers 11 gefällt mir. Was für Leute müsst ihr da sein? In heiligem Wandel. Es geht nicht darum, wie viel du weißt aus der Bibel, sondern was für ein Mensch du bist. Wir schauen nicht nur nach, halten nicht nur Ausschau nach seinem Kommen, wir erwarten es nicht nur, beschleunigen es sogar. Ich hoffe, die Gemeinde in Iksan, Chuncheon, Seoul, Korea, Thailand, Singapur, die Heiligen dort. Lass uns lernen, den Tag des Herrn zu beschleunigen, sein Kommen. Es ist erstaunlich. Wir können das Kommen des Tages des Herrn beschleunigen. Und er sagt wieder, um dessen Willen die Himmel angezündet und aufgelöst werden und die Elemente vor Hitze brennen und zerschmelzen werden. Chuchan, was wirst du tun? Warte nur auf seine Ankunft oder wirst du die Ankunft seines Tages beschleunigen? Lob den Herrn. Wir müssen mit so vielen Geschwistern, die wir kennen, das mitteilen, dass wir Erstlinge sein müssen, wenn der Herr zurückkommt. Wenn du nicht Teil der Erstlinge bist, wirst du durch diesen Tag des Zornes Gottes durchgehen müssen. Deshalb müssen wir das Laubhüttenfest halten. Sag dem Herrn, ihr müsst es dem Herrn sagen. Ich möchte an deinem kommenden Reich teilhaben und es nicht verpassen. Hilf mir. Ich möchte vorbereitet sein. Zeige mir, wie ich die Feste halten kann und wie ich die Opfer bringen kann, richtige Weise, angemessen und treu. Ich garantiere euch, wenn du jemand bist, der die Feste hält, jeden Tag, und lernt, die Opfer an den Tisch des Herrn in der Festzeit zu bringen, jede Woche, wirst du viel Christus gewinnen. Das Brandopfer, Speisopfer, es gibt das Friedensopfer, das Heb- und Schwingopfer, Schwing- und Hebopfer. Dann gibt es das Sünd- und Übertretungsopfer und noch das Trinkopfer, Trankopfer. Wenn du lernst, diese Opfer zuzubereiten, um sie dem Vater zu bringen und deine Erfahrung darin zunimmt und wächst, Woche um Woche, wirst du es ins Reich schaffen, du wirst ins Reich hineinkommen. Unterschätze nicht die Opfer und die Feste. Das ist, was Paulus im Philipperbrief sagt. Ich jage dem Ziel entgegen. Paulus geht nicht langsam voran. Nein, er jagt entgegen. Seine Haltung ist nicht, dass er es schon erreicht hätte. Er will noch mehr kennen, mehr von Christus gewinnen. Es gibt noch viel von ihm, was wir nicht wissen. Ich möchte die Dinge hinter mir vergessen, was zurückliegt, hinter mir liegt, und mich ausstrecken dem Ziel entgegen. Das ist die richtige Haltung. Aber wenn du denkst, oh, ich weiß schon alles, ich brauche nichts mehr zu lernen, dann schaffst du es nicht. Wir müssen von Paulus lernen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder schon vollendet bin. Nein, ich habe es noch nicht erreicht. Denk mal, der Philipperbrief geschrieben hat, hat sowas gesagt, wie viel mehr wir. Was ist mit uns? Wir denken, das reicht schon, was wir wissen oder kennen. Nein, das tut's nicht. Wir müssen nachjagen. Vergesst, was da hinten ist. Gutes oder Schlechtes, das ist egal. Vergiss es. Strecke dich aus und jage dem Ziel entgegen. Paulus sagte, ich will ihn erkennen. Es gibt so viel noch von ihm zu erkennen. Er möchte, ja, das Fest der Erstlinge halten, seine Auferstehung kennen, die Kraft seiner Auferstehung. Er möchte auch die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Ich kenne niemanden, der wieder leiden möchte wie der Herr Jesus. Möchtest du gern leiden? Bruder Song? Paulus möchte die Gemeinschaft seiner Leiden haben. Er möchte wie Christus sein, selbst in seinen Leiden. Wir brauchen so eine Menschlichkeit. Unsere Menschlichkeit ist leidensscheu. Wir leiden nicht gern. Und wie steht es damit, seinem Tod gleichgestaltet zu werden? Möchtest du gerne seinem Tod gleichgestaltet werden? Jemima? Gekreuzigt werden? Das wollte Paulus gewinnen. Er möchte zur Ausauferstehung gelangen, der besten Auferstehung. Und er freute sich, die Leiden des Christus vollständig zu machen, für seinen Leib, die Gemeinde. Möchtet ihr die Gemeinde in Iksan bauen? In Chuncheon? Wisst ihr, wie ihr das macht? Durch die Leiden Christi. Sind wir dazu bereit, uns in den Leiden zu freuen? Kannst du dich freuen, wenn du leidest? Ich glaube, viele von uns können das nicht. Paulus freute sich in den Leiden. Lobe den Herrn. Amen. Alle diese Feste und diese Opfer. Das ist, was der Herr Jesus durchgemacht hat. Die ersten vier Feste sind die Erfahrung Christi auf dieser Erde. Der Herr hat jedes von ihnen erfüllt, damit wir es erfahren können und so sein wie er, ja, damit wir ihn erfahren können. Wenn du das siehst, wie können wir dann sagen, oh, wir brauchen die Feste nicht zu halten? Stimmt's? Seid ihr einverstanden? Ja, vollkommen. Wirklich? Gut. Dann haltet die Feste des Herrn. Lob den Herrn. Ich hoffe, das ist eine Ermutigung für uns alle. Aber es zu sehen ist eine Sache. Sie zu halten ist eine andere. Und zwinge nicht andere, das zu tun. Sei nicht böse, wenn jemand das nicht möchte. Zwinge niemanden, das zu tun. Und noch eines, was sehr wichtig ist, der Ort, um die Feste zu halten. In 2., 3., 4. Mose. Es gibt keinen anderen Ort, wo du die Feste halten darfst. Du musst alle Opfer nach Zion bringen, nach Jerusalem, zu dem Ort, den der Herr erwählt hat, im Zeitalter des Alten Testaments. Den Ort, den er erwählt hat, da musst du ihn sie hinbringen. Der Herr wird euch zeigen, wo das ist. Es ist himmlisch, geistlich und doch sehr wirklich, sehr real. Ihr sollt beten, Herr, zeige deinem Volk, wo Zion ist und wo wir wirklich diese Feste feiern können. All dieses gleiche Herz und die gleiche Vision haben. Wenn dein Herz wissen möchte, wo Zion ist, wird der Herr es dir zeigen.
Okay.
Frag nicht mich, frag den Herrn. Denn es ist seine Wahl, sein Herzenswunsch.
Okay.
Lob den Herrn. Die Zeit ist um.